Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit Goline Atay, Fernsehjournalistin aus Köln, die 5 Jahre in Moskau war, bis zum vergangenen Jahr dann wieder zurückgegangen ist zum WDR nach Köln. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Wobei, wenn wir gerade bei der Biografie beruflicher Art sind, Sie haben ja auch eine SWR-Vergangenheit, gell?
Genau. Ich komme ja aus dem SWR-Gebiet. Also ich bin in Hoffenheim aufgewachsen, als 6-Jährige von Teheran nach Hoffenheim gezogen, habe in Heidelberg studiert unter anderem und habe tatsächlich meine Karriere beim SWR damals begonnen.
Was
im
haben
Jahr 2000.
Sie damals gemacht?
Ich habe hier volontiert, dann zu den Fernsehnachrichten Rheinland-Pfalz aktuell. Ich habe als freie Autorin gearbeitet und war dann im ARD-Studio Kairo.
Und dann sind Sie wieder zurück nach Deutschland und dann 5 Jahre Moskau.
Genau.
Wie haben Sie den gestrigen Abend verbracht?
Ich habe nicht Fernseh geguckt, sondern war auf dem Weg nach Stuttgart, aber ich habe natürlich die Analysen angeschaut. Es hat mich natürlich erschrocken. Ich hatte es aber nicht anders erwartet.
Was hat Sie erschrocken?
Die Ergebnisse der AfD. Also es ist, wenn man sieht, wow, dass es doch über 25% sind. Also es hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich hatte jetzt gedreht im Osten, in Märkisch-Oderland fürs ARD-Magazin Monitor. Ich habe viel mitbekommen von der Stimmung der Menschen dort und insofern war das alles erwartbar für mich.
Wie genau haben Sie die Stimmung der Menschen erlebt?
Viel Klage habe ich mitbekommen. Also die Stimmung sei, haben Sie mir erzählt, gereizt, angespannt. Es liege viel Hass in der Luft. Man wundere sich, dass das Ganze nicht explodiere, wie zum Beispiel in Sachsen. Sehr viel Klage über die Asylanten und die Ortsfremden, die bekommen so viel, wir bekommen das nicht. Wir wurden verkauft damals für ein Apfel und ein Ei, damals nach der Wende.
Sind denn da, wo geklagt wurde, tatsächlich so viele Asylanten, Asylbewerber und Flüchtlinge?
Die Quote liegt in Märkisch-Oderland bei 3,3%.
Überschaubar.
Sehr überschaubar.
Ansonsten spielt eigentlich im Bewusstsein der Ostdeutschen eine Rolle, dass seit 25 Jahren eine Solidaritätsabgabe von West nach Ost wandert?
Das ist durchaus da, aber die vorherrschende Stimmung ist, glaube ich, sehr zentriert auf diese Ungerechtigkeit, die stattgefunden haben soll. Mhm. Und ich glaube, das hat viel mit Brüchen in der eigenen Biografie zu tun. Ich kann teils diese Brüche auch nachvollziehen. Ich habe in meiner eigenen Familie einen Bruch erlebt, also als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind und die Erwerbsbiografie plötzlich ganz anders ausgesehen hat.
Aus dem Iran kommend.
Genau, aus dem Iran kommend, mit ganz vielen Unsicherheiten konfrontiert. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen. Also,
was erwarten die Leute in Ostdeutschland von der AfD?
Aufmerksamkeit, Protest. Man hat mir gesagt, ich habe jetzt keine Probleme, wenn die Inhalte der Partei so sind oder widersprüchlich sind oder verquer sind. Hauptsache, ich werde wahrgenommen in meinem Dasein, in meiner Existenz, in meinem Protest, in meiner Unzufriedenheit.
Führt dann dazu, dass in Brandenburg beispielsweise die AfD von 23,5% der Menschen gewählt wird, wissend, dass an der Spitze der AfD ein Mann steht mit einer beinharten Nazi-Vergangenheit?
Ich glaube nicht, dass das so wissend ist. Ich glaube, das wird als normal hingenommen. Es wird, glaube ich, auch viel darauf Bezug genommen, dass das ja in der DDR eine, sagen wir mal, ethnisch homogene Gesellschaft gewesen ist und dass man das Gleiche eben jetzt erwartet. Also man wünscht sich sozusagen die alte BRD zurück.
Dass auch in Ihrer Familie mal einen Bruch gegeben hat, hing damit zusammen, dass Ihre Eltern Ende der 70er Jahre aus dem Iran weggegangen sind. Warum sind die weggegangen?
Das war im September 1980, als meine Eltern von Teheran nach Hoffenheim gezogen sind. Das war also deutlich nach der Revolution. Und es hatte damit zu tun, dass sich die Hoffnungen der iranischen Revolution nicht erfüllt haben, eigentlich ins Gegenteil umgeschlagen sind.
Auch Ihre Eltern hatten damals Hoffnung in den Ayatollah Khomeini.
Meine Eltern hofften auf eine evolutionäre Entwicklung, also dass es keine Revolution gibt, sondern dass sich die Dinge schrittweise verändern. Es gab ja damals eine Übergangsregierung. Da hatten sie sehr viel Vertrauen, dass sich da was entwickeln wird. Gleichzeitig haben sich die Ereignisse überschlagen. Meine Eltern waren auf mehreren Demonstrationen, wo sie angegriffen worden sind für ihre politischen Positionen. Meine Mutter hat festgestellt, dass die Frauenrechte zurückgedreht werden, dass das Kopftuch obligatorisch werden wird. Sie hat Teile ihrer Familie gewarnt, dass es so kommen wird. Viele haben ihr nicht geglaubt. Und letztendlich war dann Hoffenheim so ein bisschen, ja, wir ruhen uns aus, wir gucken mal, in 2 Jahren werden wir wahrscheinlich wieder zurück sein, aber der Spuk hat nicht aufgehört.
Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Da waren Sie 5, 6, 7 Jahre alt?
Große Unsicherheit. Ich habe das Gefühl, dass ich also quasi für meine Eltern da sein musste als Kind. Ich musste übersetzen, ich musste irgendwie schauen, dass ich mit der Sprache zurechtkomme, wobei mir gesagt worden ist, dass ich die Sprache wohl sehr schnell gelernt habe, irgendwie im Verlauf von 3, 4 Wochen.
Mhm.
Aber eine ganz große Unsicherheit. Es gab damals kein Internet, es gab den Luftpostbrief und es gab die Anrufe. Der Krieg hatte angefangen, direkt nach unserer Ankunft in Hoffenheim war der Flughafen Teheran.
Dieser erste Krieg, Iran-Irak.
Ganz genau, mhm. Ja. Und das war eine ganz schwierige Situation für meine Eltern. Also da war... Es war sehr viel Schmerz, sehr viel Exilschmerz.
Dieser Bruch, Sie haben es so genannt, hing das auch damit zusammen, dass Teile der Verwandtschaft nicht akzeptieren konnten, dass ihre Eltern das Land verlassen haben?
Ja, durchaus. Also die ältere Generation hat teilweise nicht nachvollziehen können, warum das passiert ist. Es gab viele in unserer Familie, die an die Revolution geglaubt haben und dann 3, 4 Jahre später in New York gelandet sind oder in Calgary oder in Vancouver oder in Toronto. Und ja, im Grunde ist die Familie dann, die Großfamilie, wirklich in alle 4 Ecken, in alle 4 Kontinente verstreut gewesen.
Wie furchtbar war es dann für Ihre Eltern, quasi aus dem Exil beobachten zu müssen, in welche Richtung sich dieses Ayatollah- und Mullah-Regime entwickelt?
Das war sehr, sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Es gab ja die Hinrichtungswellen direkt nach der Revolution, aber auch in den 80er Jahren. Das mitzubekommen, auch mitzubekommen, dass es eine Unsicherheit gibt, selbst im Exil. Denn selbst im Exil sind ja Politiker, Künstler angegriffen worden, ermordet worden. Also die haben sich teilweise auch in Deutschland nicht sicher gefühlt.
Für Sie hat das alles ja dann ein gutes Ende genommen. Sie haben Deutsch gelernt, Sie haben die Schule gemacht, Sie haben Abitur gemacht, Sie haben in Heidelberg studiert, sind Journalistin geworden. Wie ist es für Ihre Eltern dann in diesem Deutschland weitergegangen?
Ja, aus dem Provisorium wurde dann etwas Langfristiges.
Bis heute?
Bis heute. Die deutsche Staatsbürgerschaft kam relativ spät. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass es nicht die Möglichkeit gab, aus der iranischen Staatsbürgerschaft einfach ausgebürgert zu werden. Das erlaubt ja der Iran bis heute nicht. Und ich kann sagen, bei meinen Eltern hat es wahrscheinlich auch nochmal 15, 20 Jahre gedauert, bis sie wirklich hier angekommen sind. Wobei sie von Anfang an eine sehr große Identifikation und Liebe auch für Deutschland mitbrachten. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter damals immer wieder gesagt hat, sie ist wegen der Gesetze hierher gezogen und wegen der Sicherheit, die diese Gesetze ihr geboten haben.
Wie haben Sie, wie haben die Eltern, wie hat die Familie dieses Flüchtlingssein, diesen Flüchtlingsstatus damals erlebt?
Es ist sehr, sehr schwierig gewesen, sehr schmerzhaft gewesen. Andererseits, wie ich auch gerade erzählt habe, gab es eine große Identifikation mit Deutschland.
Ja.
Meine Eltern hatten deutsche Freunde in der Gegend rund um Heidelberg, die sie im Iran kennengelernt hatten und deretwegen sie dann natürlich auch in diese Region gezogen sind. Es war eine Zögerlichkeit auf der deutschen Seite, uns anzunehmen. Es hat sehr lange gedauert, bis wir die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben. Das war ein zäher Kampf.
Auch in Ihrem Fall?
Auch in meinem Fall.
Ja.
Also ich war erst 22, als es dann gekommen ist. Ich glaube, unter den heutigen Bedingungen wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich schon mit 10 oder 11 oder so dann den deutschen Pass gehabt hätte.
Aber die Familie, verzeihen Sie, war nicht unter dem Druck, ausgewiesen zu werden, wie manche Flüchtlingsfamilien
ja
heute.
Nein. Aber es war trotzdem ein Druck da und wir haben dann, es war glaube ich Ende der 80er, dass wir die erste Reise wieder in den Iran unternommen haben, aber mit ganz großem Zittern und Bangen, was jetzt eigentlich passieren wird. Wir sind heil wieder rausgekommen, wir haben dort die Familie besucht. Ich kann mich an den Moment erinnern, als wir in Frankfurt dann gelandet sind und meine Mutter das Kopftuch abgenommen hat und also diesen Moment der Freiheit einfach so genossen hat und diese Erleichterung, wieder deutschen Boden betreten zu dürfen.
Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Deutschland dann auch ein Stück weit Heimat für Ihre Eltern?
Sicherlich. Heimat, mit der man gehadert hat lange Zeit. Mittlerweile kann ich sagen, dass meine Eltern doch deutscher sind, als sie sich selbst zugeben mögen.
Ja, das heißt, im Iran wieder zu leben, wäre für die Eltern niemals eine Alternative gewesen.
Das ist, ich glaube, mittlerweile kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen.
Wie
ich glaube, da hätten sie große Assimilationsschwierigkeiten.
Wie oft kommen Sie persönlich noch in den Iran?
Ich bin vor einigen Jahren noch relativ regelmäßig dort gewesen. Ich habe dort auch journalistisch gearbeitet, habe für den ARD Weltspiegel eine Gruppe von iranischen Pilgern verfolgt, von Teheran in den Irak, ins irakische Kerbela, schiitische Pilger. Und dann kamen die Unruhen von 2009.
Ja.
Die Wahlunruhen damals nach der gefälschten Präsidentschaftswahl. Ich habe aus Deutschland dann darüber berichtet für das ARD Morgenmagazin. Und danach kamen so einige Signale, dass man mich sozusagen auf dem Schirm hat.
Also wenn ich mich richtig erinnere, diese großen Demonstrationen vor knapp 10 Jahren in Teheran und in anderen iranischen Städten, da hatte man ja vielleicht doch phasenweise die Hoffnung, da könne sich was verändern im Land. Warum hat es nicht funktioniert?
Das ist eine gute Frage, die sich Iraner selbst auch stellen. Wahrscheinlich, weil eben nicht in einem Großteil der iranischen Bevölkerung das Bewusstsein für wir brauchen eine ganz grundlegende Veränderung vorhanden ist.
Mhm.
Ich glaube, die Veränderung wollen, sind mittlerweile alle dabei auszuwandern.
Mhm.
Also ich erlebe es in meiner eigenen Familie, dass jetzt viele in den USA gelandet sind, in Deutschland gelandet sind. Und ein Stück weit einfach ihre Heimat auch aufgegeben haben, weil sie dem Druck des Alltags und der politischen Umstände nicht mehr standgehalten haben.
Das heißt, trotz der enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aktuell bedingt auch durch die Sanktionen, sitzen die Mullahs fest im Sattel.
Ganz genau. Es gibt eine riesige Angst einfach vor dem, was das Regime machen könnte. Und viele Menschen malen sich aus, dass es ein riesiges Blutbad geben könnte, wenn es eben zu einem Aufstand kommt. Und dass der genauso blutig wie zum Beispiel aktuell in Hongkong niedergeschlagen werden könnte.
Die Wahrheit ist der Feind. Das ist der Titel eines Buchs, das Golineh Atay geschrieben, veröffentlicht, publiziert hat, über ihre Zeit in Russland 2013 bis 2018. Journalistisch gesehen die spannendste Zeit ihres Lebens?
Das kann man sagen. Also was ich erlebt habe, war eine Zeitenwende. Ich glaube, man kann es nicht anders beschreiben.
Also wegen des Ukraine-Konflikts?
Einmal wegen des Ukraine-Konflikts und dann, was sich auch innerhalb Russlands abgespielt hat. Also ich glaube, so die dritte Amtszeit Putins ist wirklich eine Zäsur gewesen, mit der er der ganzen Welt auch gezeigt hat, dass Russland sich als eine autonom handelnde Großmacht sieht, die eben eher als nicht westlich konzipiert.
Ja. Also ausgehend von dieser elementaren Verletzung, die Obama ihm beigefügt hat, als er von Russland als einer Regionalmacht gesprochen hat?
Ja, ich glaube, das ist etwas gewesen, was sozusagen die Verletzung noch so ein bisschen angestachelt hat, also, und so ein bisschen die Verschwörungstheorien auch in Russland angefacht hat. Das ist ja schon seit 2011 so gewesen, nach den arabischen Aufständen, dass die russische Führung diese arabischen Aufstände als von den USA initiiert angesehen hat. Dann gab es ja auch in Moskau große Unruhen auf den Straßen, als Tausende von Menschen auf die Straßen gingen und die Wiederwahl von Putin verhindern wollten.
Ja.
Das hat die Führung in unmittelbaren Bezug zu den arabischen Aufständen gebracht.
Diese Sehnsucht nach alter Größe, jetzt hatten wir gestern diesen Jahrestag, deutscher Überfall auf Polen, Beginn des Zweiten Weltkrieges vor genau 80 Jahren. Diese Vergangenheitsverklärung, diese ruhmreiche Rote Armee, spielt das heute in Russland auch wieder eine herausgehobene Rolle?
Eine ganz große Rolle. Und da wird mit viel Desinformation gearbeitet, was die wahren Begebenheiten der Geschichte angeht. Zum Beispiel gerade dieser Überfall. Also wenn wir uns das anschauen, die historischen Zusammenhänge. Zuerst hat Deutschland angegriffen, dann Russland. Polen in Einflusssphären quasi aufgeteilt.
Ja.
Das ist etwas, was in Russland heutzutage als gerechtfertigt angesehen wird. Der sogenannte Molotow-Ribbentrop-Pakt und seine geheimen Zusatzprotokolle, das wird mittlerweile nicht mehr reflektiert, sondern gerechtfertigt. Das ist gut gewesen. Und es gibt immer mehr Bestrebungen in der russischen Politik, eben diese Stalinzeit auch nicht als die Zeit der großen Opfer und des Terrorregimes anzusehen, sondern als die Zeit, als Russland eine Industriemacht wurde, eine Großmacht wurde und eben siegreich diesen großen vaterländischen Krieg gewonnen hat. Und mittlerweile ist das eine Art Zivilreligion
aber
geworden.
Aber wie kann man, was jetzt auch die historische Figur Stalin angeht, diese Menschheitsverbrechen der 30er Jahre, diese Schauprozesse in Moskau, die Gulags, all das, wie kann man das einfach verdrängen und wegschieben? Wie geht das?
Ja, indem man einfach vergisst, was in den 90er Jahren passiert ist. Als die große Infragestellung begann und die KGB-Archive sich mühsam öffnen ließen und es Historiker gab im nationalen Fernsehen, die eben genau diese Geschichtsklitterungen und Verklärungen infrage gestellt haben, die ganzen Lügen, auf denen die Sowjetunion eben auch aufgebaut war. Nein, die Zeit dreht sich jetzt wirklich zurück. Also wir erleben ganz schmerzhafte Phänomene, wie zum Beispiel, dass Historiker verhaftet werden, ins Gefängnis kommen, weil sie eben über die Opfer des Stalin-Terrors berichten und diese Opfer dokumentieren.
Frau Atay, wie nah sind Sie in Ihrer Moskauer Zeit Wladimir Putin gekommen?
Nicht besonders nah. Ich bin den alltäglichen Menschen nahe gekommen, aber Wladimir Putin habe ich bei großen Zeremonien aus der Ferne gesehen. Und ansonsten natürlich im allgegenwärtigen Staatsfernsehen, das bei uns im Büro irgendwie 24 Stunden lang lief.
Keine Interviews?
Keine Interviews, wobei ich auch als Journalistin zweifle, ob diese Putin-Interviews wirklich was bringen. Ich glaube, es bringt nur wirklich was, wenn man dann nach dem Interview einen sehr rigorosen Faktencheck macht und dann auch so ein bisschen die Desinformation, die ja immer sehr nett verpackt wird von ihm, ein bisschen aufdröseln kann.
Die Freunde und die Feinde von Wladimir Putin, wenn wir mit den Freunden anfangen, die russisch-orthodoxe Kirche spielt, glaube ich, eine wichtigere Rolle, als das bei uns so wahrgenommen wird. Kann das sein?
Das kann durchaus sein. Das ist ein Faktor, den wir sehr oft übersehen hier in unseren Analysen. Das ist eine sehr, sehr konservative Kirche, die ein eigenes Weltbild hat, eine eigene Außenpolitik, die an diesem Konzept der sogenannten russischen Welt mitarbeitet. Und für die also die orthodoxen Länder, der orthodoxe Verbund etwas ganz Wichtiges sind, auch zur eigenen Machtprojektion. Und Wladimir Putin arbeitet quasi mit dieser Kirche zusammen.
Dann gibt es die Geheimdienste, die ja im ein oder anderen Fall immer auch bis in unsere Zeit bewiesen haben, was sie drauf haben.
Oh ja, die Sicherheitsdienste sind die Stütze dieses Systems. Und das ist, wenn man sich die letzten 18, 19 Jahre anguckt, dann ist das ein wirklich ein Sieg auf ganzer Linie, kann man sagen, was die Sicherheitsdienste gemacht haben. Und Putin ist ja diesen Diensten entsprungen. Das ist sein geistiger Ursprung und das prägt auch sein Weltbild. Das ist ein Weltbild, das von der Angst geprägt ist, das also überall Gefahren sieht und überall davon ausgeht, dass jemand Russland zerstückeln möchte oder an seine Reserven und Ressourcen gehen möchte und das zu unterbinden sucht.
Gibt es eine Entourage, aus dem irgendeiner herausragt?
Das kann ich eigentlich so nicht sagen. Es ist die große Leere und das ist jetzt genau die Frage, die aufkommt in der vierten Amtszeit. Was passiert eigentlich, wenn Wladimir Putin nicht mehr da ist? Wer ist da, der dieses Vakuum irgendwie auffüllen kann? Kann es sogar sein, dass Putin die Verfassung ändert, um weiter an der Macht zu bleiben?
Was ist mit Medvedev, der ja schon mal Staatspräsident war, weil nach zwei Perioden, glaube ich, Putin nicht mehr ran durfte? Spielt der noch irgendeine Rolle in Russland?
Ja, das ist ja nach Beobachtern einzuschätzen eigentlich so ein Deal gewesen zwischen den beiden. Das, wobei man sagen muss, dass Putin im Hintergrund die Strippen gezogen hat und auch ganz eindeutig zum Beispiel den Georgienkrieg 2008, der ging eher von Putin aus als von Medvedev. Mittlerweile wird Medvedev eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also er wird oft im russischen Netz so als schlafende Figur gezeigt, über die man sich lustig macht. Es wird viel über die Korruption in seinen Kreisen berichtet, aber mehr nicht.
Die Selbstinszenierung des Wladimir Putin, die bei uns ja eher belächelt wird, also der Meister mit blankem Oberkörper, wie wird das in Russland wahrgenommen?
Ja, in Russland hat man Mann zu sein. Das ist, Männlichkeit ist ein großer Wert und das ist anders als hier. Ist das etwas, was einfach wahrgenommen wird und dann hat sich der Mann auch als Held zu präsentieren. Und das ist nicht außergewöhnlich, wenn Männer sich so zeigen, als richtiger Mujik, als richtiger Kerl sozusagen auftreten.
Wir haben die AfD vergessen und wir haben auch die Lega Nord oder nur noch Lega vergessen und möglicherweise auch die FPÖ. Woher kommt diese Nähe zu rechten und rechtspopulistischen und rechtsnationalistischen Parteien in Europa?
Die hat sich wahrscheinlich schon in den 90er Jahren angedeutet, als russische Rechte die europäische neue Rechte immer wieder getroffen und immer wieder auch nach Moskau eingeladen haben. Es mutet ein bisschen paradox an, aber es hat ganz alte Ursprünge. Also wenn wir uns zum Beispiel die Zeit der Weimarer Republik anschauen, da gibt es durchaus deutsche Schriftsteller, die die russischen Rechten inspirieren. Es geht dann zum Beispiel Carl Schmitt, Heidegger, Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, das nach wie vor in Russland sehr gerne gelesen wird. Also quasi eine Art von Zusammenschluss der Rechten gegen die britisch-amerikanische Hegemonie, wie es in der Sprache der Rechten heißt.
Und heute?
Heute bezieht man sich genau darauf. Also das sind Gedanken, die wieder aktuell geworden sind. Es mutet ein bisschen paradox an, weil eigentlich ja die Russen damit Probleme haben sollten, wenn ein Alexander Gauland die NS-Vergangenheit relativiert. Andererseits gibt es ganz große Affinitäten, was das Weltbild angeht, das Menschenbild angeht. Das ist ein autokratisches Menschenbild, es ist ein patriarchales Bild, es ist das Bild einer traditionellen Familie, in der die Frau eine ganz definierte Rolle hat. Und da wiederum sind sich eben die Lager sehr, sehr nah.
Dazu gibt es historisch bedingt auch noch eine besondere Nähe Ostdeutschlands, der früheren DDR, zum großen Bruder Sowjetunion, heute Russland.
Ganz genau, das sind natürlich 4 Jahrzehnte der Erziehung, die man nicht einfach so löschen kann, einfach so tilgen kann, das geht nicht. Also es ist die Sehnsucht nach der starken Hand oder festen Hand, auch dieses Demokratiedefizit, das in Ostdeutschland ganz klar erkennbar ist, wenn mehr als 2/3 der Befragten sagen, dass sie nicht an die Demokratie als Staatsform glauben.
Also Putin hat viele Freunde, er hat aber auch sehr entschiedene Gegner, Bürgerrechtler, Menschenrechtler, auch kritische Journalisten, die welche Risiken eingehen in Russland?
Die große Risiken eingehen. Es gibt zwar eine wirklich vielfältige Medienlandschaft, das wird oft in Deutschland nicht gesehen, dass es sehr viele unabhängige Journalisten gibt, die aber nicht wirklich wahrgenommen werden, weil das Ganze wird dominiert vom großen Staatsfernsehen, also den Kanälen, in denen die Entertainer und die Moderatoren und die Starjournalisten der Führung sehr, sehr nahe stehen, eigentlich 1:1 immer mit der Führung verkehren.
Die sind auf Linie.
Die sind auf Linie und daneben gibt es eben diejenigen, die im Netz arbeiten, die dann, weil es zu gefährlich für sie ist, nicht in Moskau arbeiten, sondern in Tallinn im Baltikum arbeiten. Und auch da kann es mal sein, dass man unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand dann eben verhaftet wird, so wie das dieses Jahr dem russischen Journalisten Ivan Golunov passiert ist, der dann unter Drogenvorwand verhaftet wurde. Das kann jederzeit passieren.
Wie viele von denen, die Sie damals in Ihrer Russlandzeit interviewt haben, leben heute im Ausland?
Viele, viele haben das Land verlassen. 2014 ist eine Zäsur gewesen. Ich kann sagen, dass 80% der Intellektuellen, der Wissenschaftler, die ich 2013, 2012 noch befragt hatte, nach 2014 das Land verlassen haben. Sie haben die Brücken nicht ganz abgebrochen, sie sind gelegentlich wieder mal in der Heimat, aber sie wissen ganz klar, dass sie unter Putin nicht leben möchten.
Wenn Sie an Ihre Korrespondentenzeit in Moskau zurückdenken, wie frei konnten Sie da arbeiten?
Ich konnte erstaunlich frei arbeiten, aber ich wusste zugleich auch, dass ich beobachtet werde. Beobachtet heißt, dass eigentlich jeder meiner Filme angeschaut wurde, eingeschätzt wurde, dass persönliche Vorlieben aufgezeichnet wurden, dass wir die Gewissheit hatten, auch im Studio abgehört zu werden, dass wenn ich mit meinem Freund in Deutschland telefoniert habe, immer auch einen Gruß an die Dienste geschickt habe. Also dass dieses Bewusstsein ist eigentlich allgegenwärtig gewesen. Und es gab eine Situation, ich erinnere mich noch an 2014, da wurde ich dann auch vom Außenministerium gebeten, zu kommen und mit mir über meine Berichterstattung zu sprechen. Und ich wurde belehrt, wie ich zu berichten habe und wie nicht.
Okay, was haben Sie dann gemacht?
Ich habe zugehört und habe gesagt, ja, okay, aber habe mich natürlich nicht dran gehalten, weil ich bin Mitarbeiterin des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Sind Sie bedroht worden in Moskau?
Ich bin bedroht worden in Moskau selbst nicht, physisch, aber eben durch Zuschriften, von denen ich nicht wusste, woher sie kommen. Auch im russischen Außenministerium meinte man, dass jede Menge Briefe und Vermerke eingegangen seien, was meine Berichterstattung angeht. Die üblichen Dinge, Morddrohungen, Verleumdung, Schmähbriefe, höhnische Zuschriften, jede Menge Zuschriften, die ich nicht ernst nehmen konnte, aber auch durchaus konstruktive Kritik.
Morddrohungen?
Morddrohungen waren auch dabei an meine private E-Mail-Adresse.
Was wurde Ihnen da angedroht?
Da wurde mir angedroht, dass man mir wünscht, dass ich an der Front in der Ostukraine in Gefahr komme und dann eben von den richtigen Menschen dann abgeschossen werde.
Was macht das mit einem?
Wenn man in so einer Situation ist, wo man oft an der Front ist, also in einem Kriegsgebiet und zugleich dann eben auf seinem Handy diese Drohungen bekommt, dann zweifelt man an sich selbst, man zweifelt an seiner eigenen Wahrnehmung. Und ich bin sowieso ein Mensch, der immer wieder den Journalismus kritisch hinterfragt und das eigene Tun und welche Schwerpunkte wir setzen. Insofern hat das natürlich auch eine große Verunsicherung ausgelöst.
Hatten Sie mit den russischen Trollen was zu tun?
Ich habe die natürlich in meiner Timeline gehabt, überall. Und ich musste dann schauen, in welchen Diskussionen ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass ich da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe und mich selbst anzweifeln muss und wo mit meiner Wahrnehmung gespielt wird. Da gab es einige Situationen, wo ich gemerkt habe, dass man mich auf eine bestimmte Fährte locken will.
Die russische Trollzentrale sitzt in Moskau oder in St. Petersburg?
So genau weiß man das nicht, aber man weiß von einer Zentrale in St. Petersburg, die Berühmtheit erlangt hat. Und ich hatte das Glück, auch mit einigen der Ex-Trolle zu sprechen über das, was sie dort gemacht haben, wie sie eingesetzt waren im Schichtdienst, welche Kommentare sie zu schreiben hatten. Und habe dann auch festgestellt, dass das wohl ein, ja, so ein Szenario ist, wo quasi die Trolle parallel zum Staatsfernsehen ihre Erzählungen und Narrative verbreiten.
Was war deren Hauptaufgabe?
Verunsicherung zu streuen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass der Zweifel allgegenwärtig ist und so etwas wie eine Wahrheit nicht existiert.
Bis vor einem Jahr Fernsehkorrespondentin für die ARD in Moskau, seit einem Jahr zurück in Köln beim WDR und dort hauptsächlich tätig für Monitor. Was machen Sie für Monitor in aller Regel für Beiträge?
Wir haben zum Beispiel über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung berichtet. Also wie ernst wird eigentlich die menschenrechtliche Verantwortung der deutschen Unternehmen genommen? Und haben festgestellt, dass die vom Wirtschaftsministerium nicht besonders ernst genommen wird. Dass versucht wird, ein Gesetz zu vermeiden, das eben diese deutschen Unternehmen dazu zwingen könnte, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und ja, jetzt aktuell war ich in Ostbrandenburg im Vorfeld der Landtagswahlen und habe eine Reportage gemacht eben über die Menschen dort, ihre Erwartungen, ihre Klagen und so weiter.
Wut, Hass, zunehmende Tendenz nach wie vor oder ist da inzwischen irgendein Sättigungsgrad erreicht? Was denken Sie?
Das konnte ich nicht feststellen. Also es geht nach wie vor so weiter und wenn ich mehr Berichte habe, dann kommt auch mehr drohende Zuschriften oder höhnische Zuschriften. Ja, online geht das nach wie vor so weiter. Ich kann da keine Tendenz feststellen, die abnehmend ist.
Ihr Chef Georg Restle ist bedroht worden, hat eine Morddrohung bekommen vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen ist.
Ich weiß jetzt aktuell auch nicht, wie das weitergegangen ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, das wir beobachten und wir haben einfach Sorge, dass da Einfluss genommen wird, auch von Seiten der AfD auf unsere Unabhängigkeit, dass versucht wird, bestimmte Fragestellungen im Journalismus zu vermeiden oder bestimmte Themen einfach nicht mehr anzusprechen. Und das verfolgen wir natürlich alle mit Sorge.
Also es hat von AfD-Seite im Falle Restle auch sozusagen freundlich formuliert den Wunsch gegeben, man möchte Restle doch von seiner Verantwortung und von seinem Job entbinden.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist etwas, wo wir dann natürlich darauf angewiesen sind, dass unsere Vorgesetzten quasi uns, ja, sich schützend vor uns stellen und sagen, wir können weitermachen, unsere Unabhängigkeit ist gewahrt und wir können weiter darlegen, wie viele rechtsextreme, rechtsradikale Positionen es in der AfD gibt. Und das wird nach wie vor ein Schwerpunkt bleiben für diese.
Nachdem wir vorhin über die Arbeitsbedingungen einer westlichen Journalistin in Moskau gesprochen haben, Sie haben ja diese 5 Jahre Pause gehabt, also zwischen 2013 und 2018, Ihre Moskauer Jahre, jetzt wieder Deutschland. Stellen Sie fest, dass sich die Arbeitsbedingungen in Deutschland für eine deutsche Journalistin verändert haben?
Definitiv. Als ich nach Moskau gegangen bin, gab es einen Konsens, dass wenn ich zum Beispiel über Menschenrechte in Russland berichtet habe und wie Menschenrechte verletzt wurden, ich keine Zuschriften bekommen habe, die Menschenrechte in Frage gestellt haben. Oder die nicht in Frage gestellt haben, dass ich als deutsche Journalistin auf die russische Verfassung hinweise und dass es eben Proteste von Russen gibt in Richtung Putin, denn doch die Verfassung einzuhalten. Aber mittlerweile wird das in Frage gestellt.
Die Wahrheit ist der Feind, so haben Sie Ihr Buch betitelt. Haben Sie Hoffnung, dass dieser Satz irgendwann nicht mehr gilt?
Im Gegenteil, ich bemerke auf dem Buchmarkt immer mehr Titel, wie zum Beispiel Der Tod der Wahrheit, Die Vernichtung der Wahrheit. Das ist ein sehr, sehr beunruhigender Trend. Und ich sehe auch, dass das in einem internationalen Kontext stattfindet, dass wir in den USA das Problem haben, dass der Journalismus angegriffen hat, wird, aber auch eben in Europa.
Ich danke, dass Sie da waren.
Eins gehört. SWR.